Es war einmal ein armer Schuster, der war mit seiner Arbeit glücklich und zufrieden, so glücklich, dass er praktisch den ganzen Tag, während er gearbeitet hat, sang. Und die Kinder sind gekommen, haben ihm zugeschaut und das war einfach toll. Und der wohnte neben einem reichen Mann und dieser reiche Mann, der zählte in der Nacht immer sein Geld. Wie viele Goldstücke er hat und weiß ich was, wo er noch Bankauszüge hatte. Und am Morgen ging er dann zu Bett und dann begann der Schuster mit seiner Arbeit und was machte er? Er sang. Und die Kinder kamen. Und der reiche Mann konnte nicht schlafen. Und so überlegte er, was soll ich tun, dass ich diesen Schuster endlich zum Schweigen bringe, dass ich in Ruhe schlafen kann. Und dann hat er ihn zu sich eingeladen, hat ihm einen kleinen Beutel gegeben mit lauter Goldstücken und hat die dem Schuster geschenkt. Der Schuster konnte das kaum fassen, so viel Geld hat er sein Leben noch nie gesehen. Ist nach Hause gegangen, hat alles gezählt und weil das so viel Geld war, so ein Riesenwert, den er hier in Händen hielt, konnte er das nicht mehr aus den Augen lassen. Er musste das bewachen, das könnte ja gestohlen werden. Dann dachte er, nahm er es mit ins Bett in der Nacht, aber irgendwie war er auch unsicher und dann hat er gedacht, so, ich verstecke das. Ich verstecke es auf dem Dachboden, hat es da versteckt. Dann ist er wieder ins Wohnzimmer. 2 Stunden später denkt er, nee, das kann ich nicht, wenn einer einbricht, im Dachboden findet das bestimmt. Ich nehme es runter und stecke es in den Ofen. Dann steckt er es in den Ofen. Ein Tag später denkt er, nein, das geht nicht, das ist zu gefährlich. Ich bringe das ins Hühnerhaus. Steckt er es ins Hühnerhaus. Dann denkt er, nee, da habe ich ja die Kontrolle auch nicht, wenn ich im Haus bin und das ist draußen. Schlussendlich hat er es im Garten vergraben. Seit diesem Tag war er beschäftigt mit dieser Versorgung und dieser Bewachung dieses Goldes, das er unverhofft bekommen hatte und er hat nicht mehr gesungen, er hat gar nicht mehr gearbeitet. Er war ja beschäftigt mit dem Bewachen seines Vermögens. Die Kinder kamen nicht mehr. Und er wurde halb depressiv. Dann dachte er, nee, das kann es nicht sein. Ich glaube, ich war einmal glücklicher. Dann hat er das Geld ausgegraben, ist zum Reichen gegangen, hat ihm das in die Hände gedrückt und gesagt, vielen Dank, aber Sie können das gerne wieder haben. Ich bin zufrieden, so wie ich vorher gelebt habe. Und dann ging er zurück, wieder an die Arbeit, hat wieder gesungen, die Kinder sind wieder gekommen. So, das muss natürlich nicht jedem so gehen, wie diesem Schuster. In der Bibel steht, dass es eine Gabe Gottes ist, wenn man seinen Besitz genießen kann. Das sagt der König Salomo. Wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm erlaubt, seinen Teil davon zu genießen und sich am Ertrag seiner Mühe zu freuen, dann ist das ein Gottesgeschenk. Ist Wohlstand, oder wir können auch sagen Reichtum, ein Segen oder eine Gefahr? Dieser Gedanke beschäftigt mich. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es einen Zusammenhang mit dem World Economic Treffen haben könnte. Auf die Idee bin ich absolut nicht gekommen. Ich habe übrigens zu diesem Treffen ein ganz unverkrampftes Verhältnis. Ich finde auch, da gibt es viele feine, reiche Leute, die sehr, sehr viel Geld einfach weggeben, in humanitäre Projekte stecken, zum Teil Millionen, Milliarden, die sie weggeben, einfach weil ihnen das ein Anliegen ist. Also ich habe ein ganz unverkrampftes Verhältnis zu dem, die sollen nur miteinander sprechen und ein bisschen einander anspornen. Aber ich habe nicht an das gedacht. Der Zusammenhang ist ein ganz anderer. Und zwar die Ereignisse in Haiti haben mich auf diesen Gedanken gebracht. Es berührt uns mit Recht, wenn Menschen, die vielen Menschen, die durch diese Erdbeben in noch mehr Armut gezerrt werden. Und die Frage steht ja dann schnell im Raum, warum Gott das zulässt, das habe ich ja letztes Mal, haben wir das miteinander betrachtet. Und stillschweigen, und das ist das, was mich nun beschäftigt hat, stillschweigen gehen wir davon aus, wenn wir im Wohlstand leben und es uns gut geht, dass das normal ist und vor allem, dass das gut sei. Stimmt das wirklich? Muss man vielleicht nicht sogar die Frage ein bisschen zugespitzt stellen, warum lässt Gott das zu, dass es uns so gut geht? Wäre ja auch mal eine interessante Frage. Wir fragen nur immer, warum lässt es Gott zu, dass es Armut gibt? Warum lässt Gott zu, dass es uns dermaßen unverdient gut geht? Mit dem Reichtum ist das so eine Sache, ein Sprichwort sagt zum Beispiel, Reichtum macht ein Herz schneller hart als kochendes Wasser ein Ei. Heute Morgen möchte ich euch in einen Gedankengang mitnehmen, der für unsere Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, sehr wichtig ist. Wenn wir nämlich ganz ehrlich sind, so haben die meisten von uns Probleme auf sehr hohem Niveau. Es sind Probleme, bei denen es nicht um existenzielle Fragen geht, eher ob wir uns dieses oder jenes leisten können, oder manchmal ist es nur nicht einmal die Frage, ob wir uns das können, weil wir uns das eh können, sondern ob wir uns das leisten sollen. In welchem Bereich auch immer. Wir leben in dieser Gesellschaft, das ist so, ich kann das nicht ändern, ist auch bei mir so. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir leben in gewisser Weise alle im Wohlstand. Die einen haben mehr, andere etwas weniger, aber Überfluss haben wir praktisch alle, die hier drin sind. Wir haben alle im Überfluss genug zum Leben. Also lassen Sie sich diesen Gedankengang mit hineinnehmen. Reichtum ist zunächst einmal ein Segen. Als Gott Abraham berufen hatte, musste Abraham sein Land und seine Verwandtschaft verlassen. Und das ist ein großer Irrtum, der oft unter den Christen herumschwirrt, dass Abraham alles verlassen hätte. Das stimmt nicht. Er hat sein Land, sein Heimatland, wo er herkommt, verlassen. Er hat seine Familie verlassen, einen Neffen hat er mitgenommen und seine Frau. Und er hat seinen ganzen Besitz mitgenommen. Also Gott hat nicht gesagt, ich rufe dich jetzt und jetzt lass all deinen Besitz, alles lass zurück und geh du allein noch mit deinem Kamel jetzt in dieses Land. Nein, er hat seinen ganzen Besitz mitgenommen. Abraham war ein schwerreicher Mann. Und Gott hat ihm sogar versprochen, ich werde dir ein riesiges Land, ein sehr gutes und fruchtbares Land geben. Also Gott hat ihm gesagt, ich will dich noch reicher machen. Und im ganzen Leben Abrahams sehen wir, dass Abraham immer reicher geworden ist, mehr Herden hatte. Auch Hiob war ein sehr reicher Mann. Und nachdem er alles verloren hatte, macht ihn Gott noch einmal reich über alle Maßen, noch reicher als er vorher war. Und König Salomo bat Gott darum, dass er ihm Weisheit schenke, damit er das Volk Israel gut führen und richten kann. Und Gott geht weit über seinen Wunsch hinaus und sagt ihm, auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Und tatsächlich, der Reichtum Salomos übertraf alle Vorstellungen der damaligen Welt. Ihr könnt das nachlesen im 1. König, Kapitel 10, Vers 14 bis 29 oder der Besuch der Königin von Saba, die war ja völlig platt, was sie gesehen hat in Jerusalem. Dieser Reichtum, diese Weisheit, einfach, das war gigantisch. Übrigens, ich habe mit diesem Gedankengang habe ich ein riesiges Problem gehabt. Es gibt eine Fülle von Dinge, die man sagen könnte zu diesem Thema. Das ist ein Thema, das sehr stark behandelt wird. Und ich musste mich vor allem damit beschäftigen, diesen Gedanken rauszustreichen, diesen Vers rauszustreichen, den zu kippen. Am Schluss habe ich nochmals Verse gekippt, weil es dermaßen eine Fülle gibt. Aber ich habe euch ja einiges auf dem Blatt geschrieben. Wer sich in dieses Thema noch mehr vertiefen will, dem würde ich empfehlen, nächste Woche sich mit diesen Bibelstellen genau zu beschäftigen. In den Sprüchen wird gesagt, Wohlstand kommt durch Gottes Segen, eigene Mühe macht ihn nicht größer. Wer reich ist, der ist immer ein Beschenkter. Kein Reicher kann sich mit Recht rühmen, er hätte es selbst geschafft. Ist er nicht reich geboren? Das gibt es ja auch. Viele Menschen, die einfach reich geboren werden, in reiche Familien hineingeboren werden, mussten doch in der Regel fleißig sein, denn von nichts kommt nichts. In der Regel ist ein Reicher nicht reich, einfach nur weil er faul ist, außer er hätte eine riesige Erbschaft gemacht und liegt auf der faulen Haut. Aber früher oder später wird ihm auch ein großes Erbe zwischen den Fingern zerrinnen, wenn er nicht arbeitet. Und es gibt doch viele fleißige Menschen, die trotz ihres Fleißes nicht reich werden. Es müssen verschiedene Faktoren zusammenspielen, damit jemand reich wird oder seinen Reichtum bewahren kann. Jeder, der reich ist, ist im Grunde immer ein Beschenkter. Ich komme ja auf diesen Gedanken dann nochmals zurück. Und Gott versteht den Reichtum eines Menschen nicht einfach als einen persönlichen Segen, sondern der Reiche soll seinen Reichtum zum Segen für viele Menschen einsetzen. Wenn Gott jemanden reich werden lässt, erwartet er, dass dieser reiche Mensch genauso großzügig mit anderen Menschen ist, wie Gott mit ihm ist. Die armen Menschen sollen vom Reichtum der Reichen profitieren können. Im Blick auf den reichen Christen sagt Paulus dem Timotheus deshalb: Ermahne die Reichen, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Also die anderen Anteil nehmen lassen an deinem Besitz. Sie sollen ihren Besitz nicht aufgeben und arm werden. Das ist auch immer etwas, was so in verschiedenen Kreisen herumgeistert, wo man denkt, kein Reicher kann Christ sein, das ist ein fertiger Blödsinn. Natürlich können reiche Christen sein, zum Glück können reiche Christen sein. Das wissen alle die, die in christlichen Werken arbeiten. Natürlich, Paulus sagt hier nicht, sie sollen den Reichtum abgeben, alles verkaufen und dann schlussendlich als Bettler auf die Straße gehen. Nein, sondern sie sollen ihren Besitz so einsetzen, dass auch andere etwas davon haben. Viele wichtige Aufgaben von Mission und Diakonie könnten nicht getan werden, wenn reiche Christen nicht viel Geld investieren würden. Natürlich sind auch viele kleine Gaben enorm wichtig. Also es ist auch nicht richtig, wenn die, die weniger Geld haben, denken, ja, da haben wir ja viele, die haben viel Geld, die sollen das bezahlen. Sondern jeder steht selber mit seinem Vermögen, das ihm Gott zur Verfügung gestellt hat, alleine vor Gott und wird Entscheidungen treffen. Deshalb machen wir auch keine Kontrollen, wer in der Gemeinde wie viel gibt oder so. Das ist uns eigentlich theoretisch egal. Natürlich müssen wir die Rechnungen auch bezahlen. Aber es ist uns insofern egal, dass wir sagen, jeder von uns steht vor Gott. Wir sind nicht die, die kontrollieren. Sondern ich stehe allein vor Gott mit meiner Verantwortung, mit dem, was mir Gott zur Verfügung gestellt hat. Und wir können froh sein, dass es sehr reiche Menschen gibt. Ich möchte nur ein Beispiel erzählen, was ich gehört habe. Ich hoffe, es stimmt. Aber auch wenn es nicht stimmt, vom Prinzip her passiert das viel im Reich Gottes. Da gibt es einen reichen Mann, ich habe den mal kennengelernt, der ging in eine andere FEG. Der hat in der Schweiz gelebt, war ein Deutscher, aber der muss irgendwie schwer reich gewesen sein. Er ist immer in einen kleinen Gemeindegottesdienst gegangen und dann hat mir mal der Pastor gesagt, weißt du, das ist ein Mann, der ist ganz unauffällig, der ist sehr vermögend und der guckt auch bei den Werken, was ist dann Not und dann, wenn er etwas sieht, was notwendig ist, dann zahlt er es. Als Beispiel hat er mir gesagt, hat OM einmal vor einigen Jahren, ist der Schiffsmotor, dieses Hochseeschiffs, kaputt gegangen. Und es musste der ganze Motor ausgewechselt werden. Das sind nicht 5.000 Franken. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und was sollen sie machen? Dieser Mann hat das angeguckt, gesagt, ja, ist okay, hat den Schiffsmotor bezahlt und es wurde umgebaut. Es ist ein Segen auch, wenn Christen reich sind, eine Sicht haben für das Reich Gottes. Da geht sehr, sehr viel in unseren Kreisen. Ich sage ja immer, was im Reich Gottes an Geld umgesetzt wird, wenn wir das alles zusammenrechnen würden, was weltweit für Gemeinde, für Diakonie, für Mission investiert wird, dann wäre wenn das eine Organisation wäre, wäre das die Organisation, die am meisten Kapital umsetzt, da bin ich tief überzeugt. Kein Konzern könnte da drankommen. Da fließt so viel Geld, das Menschen geben, weil sie von Gott im Herzen berührt sind. Und auch, da gibt es auch viele reiche Menschen, die das tun. Nun, der Reichtum und unser Wohlstand ist nicht nur Segen, sondern wie so vieles im Leben hat auch diese Medaille eine Rückseite. Reichtum ist auch eine Gefahr. Das ist eigentlich eine allgemein verbreitete Meinung. Was Reichtum mit einem Menschen macht, darüber gibt es ja verschiedene Sprichworte. Um nur eines zu nennen, Geld verdirbt nicht den Charakter, es entlarvt ihn. Vielleicht kennt ihr auch noch viele andere Sprichworte. Ob die alle stimmen, weiß ich nicht. Aber wir wissen das ja im Grunde genommen. Das ist nicht eine christliche Sicht. Es gibt viele Geschichten, die Stoff für Filme bieten, die zeigen, wie Reichtum und die damit verbundene Macht einen Menschen negativ verändern kann. Viele Filme bauen auch auf diesem Motiv auf. Wie Reichtum Macht Menschen in ihrer Persönlichkeit verändert. Natürlich spricht auch die Bibel von diesem Problem. Gott, der sein Volk Israel zum Wohlstand führte, musste immer wieder feststellen, dass sich die Menschen selbstherrlich verhielten und sich etwas auf sich einbildeten. Und sie wandten sich von Gott ab. Durch den Propheten Hosea sagt Gott, doch als es euch immer besser ging, wurdet ihr satt und überheblich und ihr vergaßt mich. Es ging euch gut, ihr hattet mich nicht mehr nötig. Ihr habt mich vergessen, ihr habt vergessen, dass das, was ihr jetzt habt, dass ihr das eigentlich von mir habt. Ihr lebt, wie wenn ihr das selbst alles getan hättet. Das ist die große Gefahr des Reichtums und des Wohlstandes. Wir bilden uns plötzlich ein, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Wir haben unsere Sicherheiten. Wir haben unsere Versicherungen. Wir haben genug Geld, uns kann nichts passieren, wir haben unsere Konten voll und wir haben die richtigen Versicherungen abgeschlossen. Und je reicher ich werde, je größer wird meine Macht und meine Unabhängigkeit. Geld heißt für uns, wenn wir ganz ehrlich sind, Unabhängigkeit. Ich muss niemanden fragen. Ich kann selber entscheiden, wenn ich das Geld habe. Wenn ich es nicht habe, muss ich jemanden fragen. Es macht uns unabhängig, das lieben wir. Und die Menschen schauen an mir hinauf, weil ich reich bin und weil man einem Reichen mit mehr Ehrerbietung begegnen sollte. Und Paulus war diese Gefahr auch bekannt und deshalb gab er Timotheus eine Anweisung für die reichen Christen. Er sagt, schärfe ihnen ein. Oder schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, im reichen Maße und möchte, dass wir Freude daran haben. Das ist doch, finde ich, eine sehr bemerkenswerte Aussage des Paulus. Er soll ihnen das einschärfen, was? Er soll ihnen einschärfen, sie sollen alles verkaufen. Sie sollen arm werden. Nein, er soll ihnen einschärfen, sie sollen sich von dem Reichtum, den sie haben, nicht irritieren lassen, nicht betrügen lassen, als wenn das die Sicherheit wäre, sondern sie sollen trotz des Reichtums Gott in allem vertrauen. Das könnte praktisch heißen, dass wenn ich auch das Geld habe, mit Gott nochmals in Gespräch komme, wenn ich irgendetwas finanziell Großes unternehmen will. Das heißt nicht, dass Gott mir sagt, ich soll es nicht tun, aber dass ich abhängig bleibe von ihm. Vielleicht noch ein kleiner Link, vielleicht habt ihr es ihm gedacht, was hat es das mit Haiti, wieso ist jetzt über Haiti darauf gekommen? Ich bin deshalb darauf gekommen, weil Wohlstand, ich will jetzt mal etwas plakativ sagen, ist der geistliche Tsunami in unserer Gesellschaft. Das ist ein geistlicher Tsunami, weil wir alle dermaßen viel Geld haben, dermaßen unabhängig sind, dass wenn wir den Menschen von Jesus erzählen, sie brauchen ihn ja gar nicht. Der Wohlstand, den wir haben, hat die Gefahr, dass der Mensch denkt, er braucht Gott nicht, weil er selber kann. Deshalb ist geistlich gesehen, kann der Wohlstand genauso eine Riesenkatastrophe sein wie ein großes Erdbeben oder ein Tsunami, weil er eigentlich den Menschen vor dem Wichtigsten fernhält, nämlich von der Beziehung zu Gott, das heißt von der Erlösung. Weil er denkt, ich brauche den nicht, ich schaffe es ja selber. Ich bin unabhängig. Das war der Link eigentlich, weshalb ich das mich beschäftigte. Nun möchte ich euch noch jetzt so vier Gedanken mitgeben, Überzeugungen, die uns helfen können, wenn wir uns das ein bisschen präsent halten in unserem Leben, dass wir eine gesunde und segensreiche Haltung zu unserem Wohlstand bewahren können. Das Erste, die erste Überlegung habe ich euch da aufgeschrieben, ich kann nichts mitnehmen. So banal das ist, so wichtig ist das. Ich bleibe mir immer bewusst, dass ich keinen einzigen materiellen Wert in die neue Welt hinübernehmen kann und retten kann. Deshalb hänge ich mein Herz nicht an meinem Besitz. Paulus sagt, haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Nichts. Also ich bleibe mir bewusst, nichts werde ich hinüberretten können an materiellen Werten. Das kann hilfreich sein, wenn wir bewusst auf Dinge verzichten, die wir gerne hätten, die wir uns auch leisten können, aber die wir einfach nicht kaufen, weil wir jetzt denken, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich sage nicht, dass man mal nicht etwas kaufen soll, was man nicht unbedingt braucht. Ich sage nur, es kann eine gute Übung sein, dass ich mir bewusst werde, ich muss nicht alles kaufen, was ich kaufen könnte. Das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, nicht von den Christen. Da gibt es viele Sendungen, auch Reportagen, wie man damit umgeht. Auch Kinder, weil die mit diesem Konsumangebot nicht mehr umgehen können und sich darin verlieren. Weshalb haben wir so viele verschuldete Menschen? Weil sie mit dem Angebot nicht umgehen können. Es kann eine sehr gute und hilfreiche Sache sein für uns, wenn wir einfach gewisse Dinge nicht kaufen, weil wir wissen, ich brauche es nicht. Ich bin beim Medienmarkt vor so einem kleinen Computer gestanden, 10,1 Zoll, ich will ja keine Werbung machen für den, 299 Franken, 160 Gigabyte Platte. Das war so ein Reiz, habe ich gedacht, oh, den könnte ich eigentlich kaufen, der wäre gut für unseren Mischpult und so. Ja, ich habe zwar noch einen Computer, einen Laptop zu Hause, aber der ist nicht so klein, den kann man nicht so schön reinstecken. Und dann habe ich gedacht, nee, ich gehe jetzt. Ich hätte das Geld gehabt, ich hätte es hinlegen, aber jetzt gehe ich. Ich kaufe es nicht. Auch wenn es nett wäre, auch wenn ich sogar noch ihn für die Gemeinde brauchen könnte. Aber ich brauche ihn jetzt eigentlich nicht, weil ich kann meinen Größeren auch mitnehmen, wenn ich ihn brauche. Und in einem Jahr bekomme ich wieder so etwas für diesen Preis. Und die Harddisk ist noch größer. Und der Arbeitsspeicher ist dann noch größer. Also ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Das kann uns helfen, einfach uns bewusst zu sein, wir nehmen das nicht mit. Und es ist nicht alles nötig, dass wir immer alles und das Modernste haben. Das Zweite, ich habe alles bekommen. Alles, was ich habe, ist mir geschenkt worden. Ich nehme selbst das, was ich durch eine gute Leistung erreicht habe, nicht als meinen persönlichen Verdienst, sondern ich nehme alles dankbar aus Gottes Hand. Ich danke ihm, wenn mein Geschäft erfolgreich ist. Ich danke ihm, wenn ich meinen Lohn bekomme. Ich danke ihm für alles, was ich habe. Wir danken fast jeden Tag, dass wir in diesem Haus wohnen dürfen, wo wir sind. Ich danke Gott für das Auto, das ich habe. Das war ein Schnäppchen. Da bin ich überzeugt, da war er beteiligt dran. Er hat mir doch die Fähigkeiten geschenkt. Selbst wenn ich intelligent bis zum Abwinken bin, wieso bin ich intelligent? Woher habe ich das? Das habe ich geschenkt bekommen. Oder hast du irgendwie dir Intelligenz produziert nach deiner Geburt? Nein. Du hast das mitbekommen. Er hat es mir ermöglicht, dass ich das erreichen konnte, was ich erreiche. Und Paulus ist für mich so ein Beispiel für jemand, der komplett unverkrampft ist in seinem Selbstbewusstsein. Und er sagt etwas ganz Interessantes. Man könnte sagen, die anderen Apostel haben sich vielleicht geärgert, ich weiß es nicht. Aber er sagt, keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Könnte man sagen, der ist schon ein bisschen eingebildet. Aber er ist nicht eingebildet, weil das stimmt. Er hat mehr gemacht. Aber, wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Er gibt die Ehre Gott. Sagt, ich habe wohl gearbeitet, mehr als die anderen, aber den Segen und das, was ich erreicht habe, das lag nicht in meiner Hand, das liegt in Gottes Hand. Und ihm danke ich, dank seiner Gnade. Und das Dritte, ich kann mit Reichtum Gott nicht beeindrucken. Mit Reichtum und wirtschaftlichem Erfolg können wir vielleicht Menschen beeindrucken, aber Gott nicht. Jakobus sagt, wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Felde. Gott schaut nicht darauf, wie hoch mein Bankkonto ist oder wie tief, sondern Gott schaut mich an als Mensch, wie ich bin, was ich nicht bin. Das Bankkonto interessiert ihn eigentlich nicht unbedingt. Und meine soziale Stellung auch nicht. Ob ich einmal in einem Lexikon erscheine, wenn man mich bei Google eingibt, ob es dann von mir 5000 Einträge gibt oder keinen, das ist Gott so dermaßen egal. Er schaut auf anderes. Und als Letztes, ich will Menschen aus anderen sozialen Schichten begegnen. Sein letzter praktischer Punkt, an dem wir uns üben können, gerade wenn wir vermögend sind und die Leute immer alle an uns hinaufschauen, dass wir ganz bewusst auch mit Menschen ganz normalen Umgang pflegen, die sozial in völlig anderer Stellung sind. Dass wir nicht einfach unter seinesgleichen bleiben. Also für das ist ja die Gemeinde hervorragend. Das Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, Gesunde und Kranke miteinander, Gemeinschaft pflegen und nicht Standesdünkel. Und das können wir üben. Wie wichtig es für Christen ist, darauf zu achten, dass wir diesen Gefahren widerstehen, und wir sind diesen Gefahren ausgesetzt. Wer das verneint, der muss mit seiner Selbstwahrnehmung mal vielleicht sich Gedanken machen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, in der wir drinstehen in unserer Gesellschaft. Und verschiedene Hinweise in der Bibel zeigen das. Und es kann sogar, wir als Gemeinde können sogar so einen Selbstherrlichkeitsstatus erreichen. So wie die Gemeinde in Laodicea, die dachte über sich, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Wir haben alles. Wir haben alles im Griff. Wir brauchen eigentlich nicht einmal mehr Gott. Und das war ihre Idee. Wir sind stark. Wir haben alles im Griff. Wir können alles. Und was sagt Jesus? Dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm und nackt. Die Sicht Gottes ist oft eine andere als die Sicht von uns Menschen. Wie ich bereits sagte, Gott möchte uns tatsächlich reich machen. Als Gott uns schuf, wollte er, dass es uns gut geht. Es war nicht seine Absicht, uns zu quälen und in Armut versinken zu lassen. Das wäre eine ganz komische Vorstellung. Er setzte den Menschen ins Paradies. Genügend zu essen. Fruchtbares Land. Er wollte den Menschen reich machen. Nicht Gott zerstörte das Paradies, sondern die Sünde zerstörte das Paradies. Und mit der Sünde veränderte sich die ganze Welt und damit auch unsere Lebensumstände. Gott will uns immer noch reich machen. Aber der Reichtum Gottes hat eine andere Qualität. Es ist deshalb nicht so, dass wir als Christen, die unter dem besonderen Segen Gottes stehen, in dieser Welt materiellen Reichtum haben. Es kann sein, es muss nicht sein. Und es ist die größte Irritierung, die in christlichen Kreisen kursiert, wenn wir meinen, wir hätten als Christen Anspruch auf materiellen Reichtum, weil wir Christen sind. Das ist nicht so. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht einen Christen reich machen kann. Warum nicht? Aber das heißt auch nicht, wenn er einen Christen reich macht, dass weil der reich ist, gesegneter ist, als der arm bleibt oder nicht so reich wird. Das sind Denkschemen, die in der Bibel einfach nicht funktionieren, die bei Gott nicht funktionieren. Warum Gott jemanden reich werden lässt, das weiß er selber. Warum ein anderer nicht? Das müssen wir uns nicht überlegen. Aber der Anspruch, ich beanspruche den Reichtum, den Gott mir schenkt, im Sinn von materiellem Reichtum, das ist eine dermaßen irreführende Lehre, die in der Bibel nicht haltbar ist. Und wisst ihr, was am meisten dagegen spricht? Was spricht am meisten dagegen? Wie? Jesus. Wir sind Nachfolger Jesus. Und was sagt Jesus? Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Also Jesus hat uns nicht vorgelebt, wenn man in einer guten Beziehung zum Schöpfer lebt, dann lebt man schlussendlich, wenn man genug treu ist, in einem Palast. Das hätte uns ja vorleben können, wäre kein Problem gewesen für Gott. Nein, er hat uns was anderes vorgelebt. Paulus rät sogar davon ab, sich das Ziel zu stecken als Christen, nach den Maßstäben dieser Welt reich zu werden. Er sagt, wer darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schändlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Für das, was Paulus hier sagt, haben wir ja genügend Anschauungsmaterial vom letzten Jahr. Wie viele, die reich werden wollten, reich geworden sind, haben sich das Leben genommen, weil sie sich in ganz vergesslichen Sachen verfangen haben. Und wenn sie zurückschauen, würden sie auch sagen, hätte ich besser das nicht gemacht. Dann sagt er, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Und Paulus propagiert eine Grundeinstellung, mit der wir in dieser Welt leben sollen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Oder anders drückt es Salomo aus, der natürlich unglaublich reich war. Er sagt, gib dich zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht nach allen möglichen anderen Dingen. Gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Also, ich stand vor diesem kleinen, schnusseligen Laptopchen und habe gewusst, ich habe zu Hause noch einen größeren, nicht so hübschen, aber ich will mit dem zufrieden sein, den ich zu Hause habe. Der reicht mir eigentlich. Er reicht sogar für unseren Mischpult. Ich kann den auch so mitnehmen. Das alles heißt aber nicht, dass wir keinen Reichtum anstreben sollen. Natürlich sollen wir das. Jesus sagt das ganz deutlich, aber er spricht vom Reichtum, der nicht vergehen wird. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Es gibt also einen Reichtum, der nicht zerstört werden kann, und danach sollen wir streben. So wie das bereits Abraham und viele Gottesmänner und Frauen taten. Denn auf dieser Erde hatten sie den Reichtum, für den sie lebten, nicht erhalten. Das wird oft übersehen. Man sieht, wie reich Abraham war. Aber man sieht nicht, dass er das, wofür er gelebt hatte, diesen Reichtum von Gott, den hat er noch nicht gesehen. Und deshalb steht im Hebräerbrief, sie alle, also alle diese Glaubenshelden, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Sie wussten also, dass der wahre Reichtum, für den sie leben, ganz an einem anderen Ort ist, dass sie den noch bekommen werden, aber nicht hier. Sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Und daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Wir können in unserem Leben Schätze sammeln. Wir können sozusagen einen Reichtum erwirtschaften, der unvergänglich ist und den wir einmal uneingeschränkt und ewig genießen werden. Im Neuen Testament werden wir oft dazu angespornt, nach diesem Reichtum zu streben. Haltet unbeirrt am Glauben fest, sagt Paulus, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst, ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ihr wisst also, dass es einen Lohn gibt. Und das ist etwas, was in unserem Denken etwas untergegangen ist. Und ich merke, ich ecke auch unter Christen immer ein bisschen an, wenn ich das betone, wenn ich sage, dass wir hier, was wir hier tun, dass Gott das belohnen wird, dass eine Belohnung, dann sagen wir, ja, dann macht man ja nur noch, weil man die Belohnung will. Ja, wenn man etwas Gutes macht, um eine Belohnung zu bekommen, warum nicht? Ihr arbeitet doch alle, dass ihr am Schluss den Lohn bekommt, oder würde jemand von euch denselben Job machen, den ihr heute tut, und am Ende des Monats habt ihr keinen Lohn? Das jahrelang, das wäre frustrierend. Und dieses Lohndenken ist in sich gar nicht so etwas Schlimmes, sondern auch die Schrift wendet das an, auf den Lohn, den wir bekommen. Und Gott wird das vergelten. Das wird nicht vergeblich sein. Für das allein könnte ich fast eine Predigt reinmachen, nur über das Thema, über den Lohn, den wir bekommen und über die Zusagen. Die Grundvoraussetzung für diesen Reichtum ist Jesus selbst. Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Also Jesus ist praktisch die Tür, der Schlüssel zu diesem Reichtum. Er führt uns dann auf diese Weiden, wo wir dann diese Schätze dann genießen können. Und wie hat er das getan? Jesus bleibt im Bild des Hirten und der Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, damit wir frei werden und diesen Reichtum bekommen. Es ist der Reichtum, der dann erst richtig zur Entfaltung kommt. Und Agur, einer, der in den Sprüchen geschrieben hat, der hat begriffen, was Reichtum machen kann. Der hat eine Gefahr gesehen bei sich. Und jetzt betet er. Er sagt, mein Gott, ich bitte dich nur um zwei Dinge. Gib sie mir, solange ich lebe. Und jetzt kommen die zwei Dinge. Bewahre mich davor, zu lügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Und jetzt erklärt er, warum ihm das so wichtig ist. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Also lass mich weder arm noch reich sein. Einfach, dass ich leben kann. Ein Jude kommt zu seinem Rabbi und sagt, du Rabbi, es ist entsetzlich. Gehst du zu armen Menschen, zu einem Armen? Er ist freundlich, er hilft dir, wenn er kann. Gehst du zu einem Reichen? Er sieht dich nicht einmal. Was ist denn nur mit diesem Geld? Dann sagt der Rabbi, komm, ich stehe mal da ans Fenster, sag mal, was siehst du da? Sagt er, ja, ich sehe da ein Kind da draußen spielen und dort ist die Mutter, die sitzt da und so. Sagt er, ja, ist schon gut. Jetzt gehen wir mal da vor den Spiegel, was siehst du jetzt? Ja, jetzt sehe ich mich. Dann sagt er, wie siehst du? Ein bisschen Silber hinter das Glas. Und man sieht nur noch sich selbst. Man sieht nur noch sich selbst. Möge Jesus uns davor bewahren, dass uns der Wohlstand vergessen lässt, für was wir leben. Dass wir nicht mehr zum Fenster hinaussehen und die wahren Schätze des Lebens entdecken. Dass wir uns nur noch darum drehen, welchen Lippenstift ich nächstes Mal kaufe, dass es noch besser aussieht. Welche Stereoanlage die nächste sein muss, dass der Klang noch besser ist. Wobei der ist dann so gut, dass ich ja dann Stöpsel reinstecken muss. Und das gibt ja dann auch wieder eine Klangverminderung. Wie auch immer, was verrückte Ideen wir haben. Ich sage gar nichts, dass wir uns nichts kaufen sollen. Aber wenn uns das den Blick verstellt und wir nicht mehr zum Fenster hinaussehen können, dann sind wir definitiv auf dem falschen Dampfer. Und jetzt schauen wir einmal zum Fenster hinaus. Und ich habe jetzt die Schriftlesung nicht am Anfang der Predigt genommen, sondern am Schluss. Und ich hoffe, dass uns der Herr die Gnade schenkt, dass das, was ich jetzt lese, dass das unser Leben bestimmt und dass das wirklich die Freude unseres Lebens ist. Ich lese das aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 3 bis 9. Petrus schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er es uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches schwer erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird er eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch jetzt schon eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Wenn du in eine Glasscheibe schaust, siehst du das, was ich gelesen habe? Oder siehst du dich selber? Ich bete. Es ist unglaublich, Vater, was du für eine Perspektive für uns hast. Große Schätze. Und du sagst, Jesus, wir sollen Schätze im Himmel sammeln hier, weil das sich wirklich lohnt. Weil das, was im Himmel angesammelt ist, unvergänglich ist. weil dort unsere Zukunft liegt. Alles, was wir hier erarbeiten, alles Materielle, alles werden wir zurücklassen müssen. Nichts werden wir mitnehmen können, aber diesen Reichtum, den wir von dir haben, das, was wir hier tun können und sammeln können, das wird Bestand haben. Und hilf uns, dass wir uns nicht blenden lassen von unserem Wohlstand, in dem wir leben, in den wir hineingeboren sind. Hilf uns, dass wir den Blick behalten auf das Wesentliche, eben das, was wir gelesen haben, was Petrus geschrieben hat. Und dass diese Freude an der Rettung, diese Freude auf den Himmel, dass das unser Leben bestimmt und begleitet. Ich danke dir. Amen.